Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
HR2 Kultur, Mikado. Heute am 25. Jahrestag von Tschernobyl gehen wir in die abgesperrte Zone des explodierten Atomkraftwerks. Der Musiker und Schriftsteller Hans Platzgummer hat für seinen Roman Elefantenfuß sehr genau recherchiert, wie es in dieser Zone aussieht und was sich dort mittlerweile abspielt. Das strahlende Material, das im Sarkophag von Tschernobyl liegt, ist zu einer Form zusammengeschmolzen, die an einen Elefantenfuß erinnert. Das Land drumherum ist verstrahlt und trotzdem machen sich wieder Menschen auf den Weg in diese Todeszone. Auf den Tag seit 25 Jahren ist dieses Gebiet also verstrahlt. Hans Platzgummer, ich grüße Sie und frage gleich mal, wo waren Sie denn heute vor 25 Jahren?
Da war ich gerade ein 17-jähriger Punk in Innsbruck auf der Straße, der gerade irgendwie seine Schule, das Abitur fertig gemacht hat und auf dem Sprung nach Amerika war, wo ich dann die nächsten 10 Jahre ungefähr gelebt habe. Und ich war gerade in einer No-Future-Punk, mir ist alles scheißegal Phase. Und insofern habe ich das natürlich mitbekommen, die Tschernobyl-Katastrophe. Aber sie ist mir wie alles in diesem Sinne so ein bisschen am Arsch vorbeigegangen. Und ich fand damals auch ganz gut, wenn irgendwie alles hochgeht und alles kollabiert und alles zusammenkracht. Ich hatte auch für mich persönlich vor, dass ich nur bis zu meinem 21. Lebensjahr lebe und mir dann das Leben nehme. Also das war so mein Gemütszustand damals. Insofern habe ich nicht sehr tief reflektiert oder sehr viel da aufgenommen, sondern alles über Tschernobyl dann mit viel Abstand, um genau zu sein, mit eigentlich 2 Jahrzehnten Abstand dann im Nachhinein alles wieder erst richtig recherchiert und richtig aufgenommen, was ehrlich gesagt aber auch ein guter Weg war.
In Ihrem Roman Elefantenfuß geht es ja um 8 ganz unterschiedliche Menschen, die unabhängig voneinander in diese sogenannte Todeszone von Tschernobyl eindringen. Gibt es denn tatsächlich Menschen, die freiwillig in dieser Zone leben?
Ja, man schätzt im Moment ca. 400 Menschen, die sich dort angesiedelt haben, sogenannte Samosels, Rücksiedler, die aus unterschiedlichsten Beweggründen entschieden haben, dass sie dort sich für lange oder kürzere Zeit oder für immer bis zu ihrem Lebensende aufhalten wollen. Das wirkt jetzt für uns natürlich hier, da wo wir hier im Wohnzimmer Mitteleuropas sitzen, etwas unverständlich, aber die Menschen haben natürlich auch spezielle Biografien und spezielle Gründe hinter sich, warum sie sich entscheiden, lieber in einer verstrahlten, kontaminierten Zone zu leben, als wie da, wo sie eigentlich herkommen.
Aber Herr Platzgummer, wie gefährlich ist das denn da? Also es ist immer noch gefährlich, es ist immer noch verstrahlt.
Naja, das muss man natürlich irgendwie relativieren, weil sich die Verstrahlung sehr unterschiedlich abgelegt hat. Da gibt es Stellen, ist ein großes Gebiet in dieser Zone, die gleich wenig verstrahlt sind wie hier in München, wo ich jetzt gerade sitze. Es gibt Stellen, die sind weniger verstrahlt als New York zum Beispiel, das vom Gestein her eine natürliche große Strahlung hat eigentlich. Und dann gehen wir ein paar Meter weiter links rein und dann schlägt der Geigerzähler aus. Mhm. Was sich dort in dem Boden das länger besser abgesetzt hat. Es hängt einfach genau davon ab, wo die radioaktiven Partikel niedergeschlagen haben und wo sie sich abgesetzt haben. Zum Beispiel in der Erde halten sie sich länger als wir auf dem Asphalt und so weiter. Das heißt, wenn man einen Geigerzähler dabei hat als Überlebensmittel, kann man sich auch dort schon in gewisser Art und Weise normal bewegen.
Und in dieser Zone wohnen ungefähr oder leben ungefähr 400 Menschen. Was treibt diese Menschen in diese dann doch gefährliche Gegend? Warum flüchten die sich ausgerechnet an diesen Ort?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt viele Alte, zum Beispiel auch Bauern und so weiter, die dort gelebt haben. Es sind ja ungefähr 140.000 Menschen von dort evakuiert worden, die von einem Tag auf den nächsten, von einer Stunde auf die nächste, plötzlich unvermittelt ihre Heimat verlassen mussten und nie mehr zurück durften. Das ist ja alles liegen und stehen gelassen dort. Und viele sind zum Beispiel umgesiedelt worden nach Slavitsch, eine Stadt, die dann extra für die Vertriebenen aufgebaut worden ist und die dann halt entschieden haben, jetzt im Alter wollen wir wieder zurück in die Heimat, auch wir wollen wieder quasi zu Hause sterben. Dann gibt es viele auch Flüchtlinge aus anderen Kriegsgebieten oder Krisengebieten Russlands, die einfach die Wahl haben, irgendwie zu Hause massakriert, getötet, vergewaltigt zu werden oder irgendwie Zuflucht in dieser komischen Freiheit der Tschernobyler Zone zu finden, das natürlich ein gesetzesloser Raum ist, der natürlich auch Freiheit bietet in so einem Film, wenn man sich darauf einstellt. Man muss natürlich schon ziemlich kompromisslos sein, wenn man tatsächlich dann, oder auch ziemlich hoffnungslos sein, wenn man natürlich das dann wirklich wagt, dort sich niederzulassen. Mhm. Andererseits gibt es viele auch Abenteurer, die, wie auch drei Protagonisten in meinem Buch, die da reingehen, um einfach diese Wildnis zu erleben und die auch wissen, dass einfach die Verstrahlung für den menschlichen Organismus einfach proportional immer mit der Zeit verläuft. Das heißt, wenn man sich nur bestimmte Zeit einer bestimmten Strahlung aussetzt, dann kann der Körper das auch wieder abbauen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass jeder sofort stirbt, irgendwie, wenn er da drin ist.
Mhm. Also man muss sich das, glaube ich, dann wirklich so vorstellen. Das ist ja natürlich ein Gebiet ohne jegliche Infrastruktur. Es gibt keinen Strom, kein Telefon, kein Wasser, keine Busverbindung, kein Verkehr, es gibt auch keine Menschen. Ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass die Häuser, die Gebäude und die Straßen natürlich so aussehen wie am 26. April 1986, weil ja alles stehen und liegen geblieben ist, weil ja alles verstrahlt war. Man konnte ja nichts mitnehmen. Ist das so?
Das ist so. Das ist absolut genau so. Das ist alles wie in einen Dornröschenschlaf seit 25 Jahren hineingesunken. Das ist auch, finde ich, das Faszinierende an dieser Zone. Deshalb ist sie so einzigartig, würde ich fast sagen. Leider ist sie nicht mehr einzigartig, weil in Fukushima werden wir genau das Gleiche beobachten. Aber die ist ja von einem Tag auf den anderen über zwei Explosionen, die da im Lauf von 3 Stunden stattgefunden haben, ist diese Welt dort gleichzeitig ins Mittelalter zurückgeschossen worden und gleichzeitig in die Zukunft. Also dort hat sich unser Empfinden von Raum und Zeit völlig abrupt aufgelöst. Das finde ich auch das Faszinierende dran. Das hat mich auch so sehr begeistert, auch diese Symbolkraft, die dahinter steckt, dass ich da einfach weiter geforscht habe und geschrieben habe und irgendwann ist dann mein Roman daraus entstanden.
In Ihrem Roman, da gibt es ein Pärchen aus Genf, das auch nach einer ganz großen Symbolkraft sucht. Die suchen ausgerechnet in dieser gottverlassenen Gegend nach Gott und das wird dann auch noch mit der Bibel belegt. Ist das jetzt aus Ihrem Kopf entsprungen oder ist das tatsächlich?
Na, also alle, kann ich gleich sagen, alle meine 8 Protagonisten sind natürlich fiktive Figuren, aber sie sind an reelle Figuren angelegt oder vermischt aus Personen, die ihre Gründe haben, dort zu sein. Tatsächlich ist es so, dass viele Religionsfanatiker oder auch Esoteriker in Tschernobyl auch eine Antwort Gottes sehen und das auch tatsächlich aus dem Alten Testament rauslesen. Im Buch von Paulus gibt es den Abschnitt über den Engel Wismut, der da die Erde sauer macht und in so und so vielen Tagen so und so viel, ein Drittel der Erde verstrahlt und so weiter. Und Wismut heißt dann wieder auf Weißrussisch Tschernobyl. Das kann man dann wieder ableiten und das kann für viele natürlich dann kein Zufall sein. Insofern bietet das natürlich, ist es ein Projektionsraum, fast ein unendlicher Projektionsraum, wo man sich ausleben und austoben und auch Sachen hineininterpretieren kann.
Naja, viel muss man nicht reininterpretieren, wenn man Ihr Buch liest. Es ist voller Fakten um Tschernobyl, die mich wirklich zum Staunen gebracht haben. Zum Beispiel hat man am Tag der Explosion tennisballgroße Brocken gefunden, die rosa und blau leuchteten. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich weiter. Vielen Dank bis hierhin, Hans Platzgummer. H2 Kultur, Mikado, 17.18 Uhr. Am 26. April 1986 ist das Atomkraftwerk von Tschernobyl explodiert. 25 Jahre später kommen immer noch unglaubliche Fakten zutage. Der Musiker und Schriftsteller Hans Blatzgumer hat mit Elefantenfuß einen Roman geschrieben, der im Sperrgebiet von Tschernobyl spielt. Dafür hat er jahrelang intensiv recherchiert und Geschichten erfahren, die einen staunen lassen. Herr Blatzgumer, Sie berichten von rosa und blau leuchtenden Brocken, die nach der Explosion gefunden wurden. Das klingt ja eher wie in einem überambitionierten Kinofilm. Ist das wirklich passiert?
Das ist wirklich passiert. Das sind Aussagen von Wissenschaftlern und von Augenzeugen und von Militärs damals. Das sind eben genauso die Sachen, die man wirklich tatsächlich erst mit Abstand zu so einer Katastrophe dann erst rausfindet, weil das natürlich über Fukushima werden wir sowas jetzt nicht hören. Das ist auch ein Fukushima zum Beispiel ist ja auch so ein Tschernobyl, das jetzt irgendwie in Zeitlupe abläuft. Das ist jetzt nicht so spektakulär oder sensationell, eine große Explosion, die wirklich solche Brocken auch rauswirft. Aber in Tschernobyl ist das tatsächlich so gewesen. Da gab es auch den Tschernobyl-Schnee, hat man das genannt, also der weiße Ruß, der das Land da nach der Explosion bedeckt hat.
Also da gibt es noch einiges, was Sie bei Ihren Recherchen auch entdeckt haben. Hat das ja mit diesen rosa und blauen leuchtenden Brocken wirklich erstaunt, dass es sowas wirklich zum Anfassen gibt, weil normalerweise Radioaktivität ist ja der unsichtbare Tod. Was hat Sie denn bei Ihren Recherchen jetzt besonders erstaunt, wo Sie dachten, jetzt kriegen Sie den Mund nicht mehr zu?
Da gab es wirklich sehr viele so kleine Geschichten, auch kleine Nebenschauplätze und kleine Anekdoten, die da einfach absolut haarsträubend waren und auf die man dann so nach und nach draufkommt, wo man einfach denkt, das kann doch gar nicht sein. Es gab irgendwann zum Beispiel den Moment, ich glaube am dritten Tage des Brandes, der Graphitbrand war ja 9 Tage lang und am dritten Tag gab es tatsächlich den Moment, dass im Abklingbecken das Wasser nicht mehr abgelaufen ist und dadurch stand akut die Möglichkeit einer thermonuklearen Explosion im Raum, die noch viel größer gewesen wäre und die noch viel mehr Radioaktivität freigesetzt hätte. Wir müssen auch immer noch denken, dass Tschernobyl eigentlich glimpflich verlaufen ist. Und dass tatsächlich da unten im Keller des explodierten Reaktors immer noch 190 Tonnen Uran und 1 Tonne Plutonium sind, die nicht freigesetzt worden sind. Es ist ja nicht mal 10% eigentlich freigesetzt worden. Das hätte alles schon noch viel schlimmer laufen können, zum Beispiel über so eine thermonukleare Explosion. Und in diesem Fall brauchte man zum Beispiel, man musste das Wasser so schnell wie möglich ablassen, wieder ein bisschen ähnlich wie in Fukushima jetzt. Und auch da haben sie Freiwillige dann gesucht, die als Taucher da jetzt in dieses sogenannte schwere Wasser, also hochradioaktiv verstrahltes Wasser, hineintauchen, irgendwie runtertauchen, das ist ungefähr 6,5 Meter tief, so ein Becken, runtertauchen und von Hand diesen Stöpsel aufmachen, dass das Wasser abzieht. Allein dieser Moment ist einfach, da übersteigt einfach die Realität, die Fiktion, weil das einfach ein unglaublicher Moment ist, wenn dann dieser Taucher tatsächlich, 2 haben sich gemeldet, hätten sich natürlich auch mehrere gemeldet, und die 2 ziehen dann ihre Tauchanzüge an, steigen da rein, schaffen das, schauen, dass sie das irgendwie da runter schaffen und dann den Stöpsel tatsächlich lösen, vielleicht wieder zurückkommen oder auch nicht, das spielt dann auch eigentlich keine Rolle mehr. Das sind auch viele so kleine Geschichten, die einfach in Tschernobyl geschrieben worden sind, auf die man erst auch später draufkommt und die tatsächlich unglaublich und faszinierend sind. Und ähnlich wird es uns auch jetzt wahrscheinlich in Fukushima gehen, dass wir im Laufe der nächsten 10 Jahre Sachen rausfinden, die da jetzt tatsächlich im Moment, genau diesen Moment, während wir jetzt hier reden, stattfinden.
Mhm. Herr Blatzgumer, Sie sind oft in Japan, sind mit Ihrer Band, ich glaube, mehrmals im Jahr dort, kennen die japanische Kultur. Können Sie sich vorstellen, dass es solche Einsätze jetzt auch in Fukushima gibt, dass entweder Kamikaze-Einsätze gefordert werden oder dass sogar Leute in dieses Atomkraftwerk geschickt werden, die gar nicht genau wissen, welcher Gefahr sie sich da gerade aussetzen?
Ja, das wissen wir ja, dass das passiert. Ich glaube, es passiert nicht mehr in so einem großen Ausmaß, wie es die Sowjets da reingeschickt haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt im Moment tatsächlich über 500.000 Fukushima reingeschickt werden, sondern es sind ja die Fukushima 50 inzwischen oder manchmal heißt es, es sind 300, 400 irgendwie Arbeiter vor Ort, die alle, man kann das ja auch ein bisschen so nachlesen, die alle auch schlecht geschützt, schlecht behandelt sind. Die haben zum Beispiel keine Geigerzähler oder nicht ausreichend Dosimeter zur Hand, weil anscheinend die Tsunami hunderte Dosimeter weggeschwemmt hat. Deshalb können die gar nicht mal abmessen, in wie viel Radioaktivität sie sich aufhalten. Teilweise sind die, es ist mir also völlig schleierhaft, wie schlecht die geschützt sind. Ich habe Fotos gesehen, die sind sogar ohne Schuhe in so Schlapfen, gehen die da irgendwie rein. Oder ohne Regenstiefel gehen sie da durch schweres Wasser durch. Das ist, oder die schlafen auch auf dem Gelände, so mit Bleidecken geschützt. Das sind wahnsinnige Zustände. Auch für ein Land wie Japan finde ich das unglaublich, dass das so gehandelt wird.
Wie können Sie sich das erklären, dass das so gehandelt wird? Wie gesagt, Sie kennen die japanische Kultur. Das heißt ja, man müsste ja sozusagen, wenn ich jetzt Ihre Informationen habe, Fukushima mit Tschernobyl vergleichen.
Ja, Fukushima ist offiziell sehr leicht vergleichbar. Also es ist wie Tschernobyl, nur wie ich vorher schon gesagt habe, quasi in Zeitlupe spielt sich das ab. Das geht ja auch noch weiter. Wie viel dann tatsächlich Radioaktivität freigesetzt wird, das werden dann die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zeigen, auch die Messungen. Aber es ist hundertprozentig vergleichbar, was sich dort abspielt. Und die Art und Weise, wie das jetzt von der japanischen Regierung gehandelt wird, das finde ich schockierend. Und da bin ich wirklich tatsächlich entsetzt. Das hätte ich in dieser Art und Weise von Japan nicht erwartet. Weil ich eigentlich die für viel kompetenter, auch jetzt, es sind seit Tschernobyl 25 Jahre technischer Fortschritt vergangen und trotzdem gehen die mit den gleichen kruden Methoden dazu Werk und improvisieren da herum. Also sind offensichtlich auch überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf sowas, obwohl man eigentlich verdammt nochmal vorbereitet sein muss auf sowas, wenn man in einem Erdbebengebiet ein Atomkraftwerk wie Fukushima betreibt.
Herr Platzkummer, warum glauben Sie, dass die Welt jetzt anders und heftiger, wie ich finde, auf Fukushima reagiert als auf Tschernobyl?
In Deutschland ja, aber für die Welt würde ich das jetzt nicht wagen, das zu behaupten. Nicht mal in Japan ist das ein großes Thema. Also alle meine japanischen Freunde und ihre Familien und so, die gehen damit auch ganz anders um und denken, ja, das ist jetzt, kommt was frei, wird schon nicht so schlimm sein. Also die gehen da viel, viel gelassener, auch cooler, irgendwie naiver, könnte man vielleicht sagen, damit um. Das würde auch zu keinem Umdenken zum Beispiel dort vor Ort führen. Die ganze Atompolitik ist nie in Frage gestellt.
Sie haben recherchiert, lange recherchiert, sehr gründlich recherchiert und haben dieses Material dann zur Grundlage eines Romans gemacht. Warum ein Roman und warum kein Sachbuch bei dem Wissen, das Sie sich jetzt angeeignet haben?
Naja, ich bin kein Journalist, sondern ich bin Künstler, Musiker und Schriftsteller und meine Form und meine Ausdrucksform ist die Musik oder die Fiktion. In dem Fall ist es für mich irgendwie klar gewesen, dass das die Form ist, in der ich meine Informationen verpacken will. Ich finde es auch interessanter und dann einfach nicht ganz so sperrig, wenn man da literarisch damit umgeht. Und wenn man da Figuren zum Leben bringt und Figuren beschreibt, die da drin sind, dann kann man sich auch besser vorstellen, was das für eine Welt ist. Das bekomme ich auch jetzt als Feedback auf das Buch von vielen Leuten zurück, dass sie sagen, dadurch können sie das jetzt besser nachfühlen, auch was jetzt im Moment in Japan geschieht und ein besseres Verständnis. Es ist irgendwie griffiger einfach, als wenn man jetzt einfach irgendwie eine Dokumentation machen würde.
Ja, so ähnlich habe ich das auch erfahren, als ich Ihr Buch Der Elefantenfuß gelesen habe. Ja, vielen Dank, Hans Platzkummer. Der Roman Der Elefantenfuß, der leider erschreckend aktuell geworden ist, der ist im Limbus Verlag erschienen. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, danke.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.